Einen guten Abend, liebe Geschwister. Das Thema ist angesagt worden. Ich will kurz sagen, wie ich dazu kam. Die Einladung lautet ja Jahresabschlussversammlung. Ist also eine Wende des Jahres. Und da habe ich gedacht, nach einer Jahreswende kommt irgendwann noch einmal eine Zeitenwende. Und von dieser Zeitenwende redet der Text, den unser Bruder eben gelesen hat. Daher das Thema: Wann kommt das Reich Gottes? Dann kann man sagen, das klingt ja reißerisch, nicht? Wann kommt das Reich Gottes? Ich muss sagen, wenn man sektiererisch an das Wort herangeht, spekulativ, dann ist es reißerisch. Aber dann ist es auch ungenau. Wenn wir aber an das Wort herangehen, so wie der Herr es uns gesagt und gegeben hat, dann haben wir eine biblische Grundlage. Und dann haben wir eine Ausrichtung auch für die Zeit, für die Tage, in der wir nun einmal stehen dürfen. Unser Bruder sagte ja schon, dass das ja eine ganz berechtigte Frage ist. Und ich glaube, wir alle haben schon so manches Mal gebetet, wie heißt dieses Gebet des Herrn? Dein Reich komme. Ja, dann möchte ich gern wissen, wie ist es um dieses Reich? Nun ist es ja merkwürdig, dass diese Frage hier in dieser Endzeitrede Jesu, Lukas 17, neben den anderen Endzeitreden, von den Pharisäern gestellt wird. Ganz konkret, wann kommt das Reich Gottes? Wir haben ja meistens mehr die Frage, wie steht es mit der Endzeit? Wie oft ist die Frage gestellt worden, leben wir schon in der Endzeit? Man hat schon nach dem Ersten Weltkrieg angefangen, diese Frage zu stellen. Vielmehr nach dem Zweiten Weltkrieg. Vor allen Dingen dann, als Israel da war, Jerusalem befreit war, immer wieder ist die Frage aufgebrochen, wann kommt die Endzeit? Ich denke an Bruder Heller, dann wurde damals auch diese Frage gestellt. Bruder Heller, leben wir schon in der Endzeit? Dann hat Bruder Heller geantwortet, meines Erachtens sehr weise, nein, wir leben in der Vorendzeit. Er hat die Endzeit gesehen, als diese letzten 7 Jahre, die Gott für Israel gesetzt hat. Die 70. Jahrwoche, die noch aussteht, die Drangsal Jakobs, das ist dann die letzte Zeit, die Endzeit. Wenn wir in die Bibel hineinsehen, dann spricht die Bibel ja von letzten Zeiten, Mehrzahl, von letzter Zeit, von letzten Stunden, von letzten Tagen. Also die Bibel bringt eine ganze Palette. Und wir merken, dass die Bibel einen weiten Spannungsbogen hat. Wenn wir das Wort nehmen von den letzten Zeiten, dann müssen wir sagen, die letzten Zeiten haben begonnen mit dem Kommen Jesu. Und wenn man die ganze Geschichte sich ansieht und vor allen Dingen auch die Geschichte der Gemeinde Gottes, dann merkt man, dass die Gemeinde Gottes in den letzten Zeiten immer drin gestanden ist. So eine gute, ruhige Zeit, wie wir sie schon viele Jahre haben, hat es selten gegeben. Aber dann redet eben die Bibel von einer ganz bestimmten letzten Zeit. Und ich glaube, in unserem Text über diese Frage, wann kommt das Reich Gottes, ich weiß nicht, ob man es so beachtet hat, als unser Bruder das vorgelesen hat, dann tauchen einige Worte auf, die will ich gerade mal vorwegnehmen, dass wir dann beim kurzen Durchgehen des Textes darauf achten. Da ist die Rede von dem Tag des Menschensohnes, ein ganz bestimmter Tag. Und dann ist die Rede von den Tagen des Menschensohnes. Dann kommen wir an den Noah. Da gibt es die Tage des Noahs und dann gibt es den Tag des Noahs. Dann kommen wir zu dem Lot, da werden wir auch wieder finden, da gibt es die Tage Lots und dann kommt der Tag Lots. So haben wir für diesen Gedanken, wann kommt das Reich Gottes, vom Herrn gewiesen, es gibt eine gewisse Vorzeit, wie Bruder Heller sie ausdrückte, eine Vorendzeit. Die läuft, aber dann kommt der Tag. Jetzt wollen wir ganz kurz uns diesen Text ein wenig ansehen. Die Frage ist also gestellt von den Pharisäern. Eigentlich müsste man ja es genauer wiedergeben, den Text, dann wird es so heißen, wann kommt das Königreich Gottes? Ich glaube, das würde richtiger sein, einmal vom Grundtext her. Und wenn man redet von dem Königreich Gottes, was liegt drin? Da muss der König da sein. Es geht immer letzten Endes um den König. Und wir haben ja diese wunderbaren Zusagen Gottes. Gott hat seinen König gesalbt auf Zion, seinem heiligen Berge. Und darum ist Zion der Schönheit Vollendung. Von da ist der Glanz Gottes hervorgestrahlt. Und darum gehen die Blicke ja immer wieder hin nach Zion, nach Jerusalem. Und die letzten Auswirkungen dieser letzten Zeit, die werden eben in Jerusalem sein. Wann kommt das Königreich Gottes? Wäre nur manches dazu zu sagen. Wir wollen aber sehen, der Herr gibt den Pharisäern eine verhältnismäßig kurze Antwort. Man könnte es in drei Punkte einteilen. Der erste Punkt wäre, das Königreich Gottes kommt nicht unter Beobachtung. Man möchte ja gern immer beobachten, was geschieht. Und nun müsste nur das geschehen und das geschehen und das geschehen und dann müsste es da sein. Wann kommt das Königreich Gottes? Erste Antwort, es kommt nicht unter Beobachtung. Wenn man die ganzen anderen Stellen hinzufügt, was der Herr davon gesagt hat und was die ganzen Propheten geredet haben, dann ist der Gedanke der Plötzlichkeit. Plötzlich wird es hereinbrechen. Der Herr hat ja so manches Mal geredet, wie ein Dieb wird es sein. Und der Dieb gibt auch nicht vor seine Visitenkarte ab, jetzt komme ich, sondern er ist plötzlich da. Die zweite Antwort, die der Herr gibt, man wird auch nicht sagen, siehe hier oder siehe dort. Die Frage ist, wo könnte es anfangen? Wenn man allein geschichtlich ein wenig zurückdenkt, die letzten Jahre und Jahrzehnte, als der Staat Jerusalem wieder da war, und in der ersten Zeit so ein gesunder Staat war, ein Musterstaat. Heute genau wie alle westlichen Völker dekadent. Jerusalem wurde mehr und mehr aufgebaut, es sollte die Stadt Gottes sein. Und damals war ja auch der Ausspruch von dem früheren Bürgermeister Teddy Kollek: Wir wollen Jerusalem immer schöner machen. Aber wenn es dann ganz schön ist, dann kommt der Messias. Ja, so geht's nicht. Wenn man hineinschaut, wird es einen Tiefpunkt geben. Von Zion wird der Retter kommen und wird Israel erlösen von ihren Gottlosigkeiten. Das, was wir jetzt sehen in Israel, das ist der Punkt, wann der Herr wiederkommen wird. Nicht, wenn Israel oder Jerusalem immer schöner und schöner aufgebaut wird. Und dann gibt er Ihnen noch eine dritte Antwort, der Herr. Das Königreich ist in eurer Mitte. Es gibt manche Übersetzungen, das heißt, da heißt es so, das Königreich ist mitten in euch. Die Übersetzung ist textlich nicht richtig und auch von der Sache her nicht richtig. Der Herr kann schlecht zu den Pharisäern sagen, in euch ist das Königreich Gottes. Das stimmt ja nicht. Aber eins ist richtig, was der Herr gesagt hat. Das Königreich ist in eurer Mitte, in der Person Jesu. In ihm ist das Königreich Gottes da. Wir alle kennen ja Johannes den Täufer, der Vorläufer unseres Herrn, angekündigt beim Propheten Jesaja schon, Kapitel 40. Wie er dann seinen Lauf begonnen hat, da war so eine Botschaft, tut Buße. Warum? Das Königreich Gottes ist nahe herbeigekommen. Er kommt. Und dann ist das Königreich Gottes da. Man könnte manches sagen über Johannes den Täufer. Der Herr hat es selbst gesagt, er hat groß von ihm geredet. Unter den Frauen gibt es keinen größeren geborenen Propheten als Johannes den Täufer. Er sieht ihn als den Größten an. Welch ein wunderbares Zeugnis, das der Herr ihm ausstellt. Und es ist wunderbar, wenn man die Geschichten liest. Da geht der Mann in die Wüste, an den Jordan, und dann strömen die Massen zu ihm hin. Möchten wir auch mal haben, nicht? Geht man in die Wüste irgendwo hin und predigt und habt die Hoffnung, ganz Siegen kommt zu euch. Das wäre wunderbar. Aber das war bei dem Johannes dem Täufer so. Sie kam, sie kam. Merkwürdigerweise, die, die in dem Volke nicht geachtet waren, die glaubten der Botschaft von Johannes dem Täufer und sie ließen sich taufen. Und von den Pharisäern heißt es, sie haben im Blick auf sich selbst den Ratschluss Gottes zunichte gemacht. Man kann den Ratschluss Gottes letztlich nie zunichte machen, aber für sich selbst. Ein ernstes Wort, liebe Geschwister. Und als der Lauf von Johannes dem Täufer zu Ende war, da hat der Herr ihn begonnen, kann man nachlesen, Markus 1, Vers 15, und da war auch die Botschaft von dem Herrn, tut Buße, denn das Himmelreich, das Königreich Gottes ist nahe herbeigekommen. Und das hätten sie alle erkennen können, dass in ihm, in seiner Person, das Königreich Gottes damals wirklich gekommen ist. Und wir haben ja die Zeugnisse der Schrift. Wenn sie ihn angenommen hätten, dann wäre das Reich gekommen. In Lukas 11, Vers 20 heißt es, da sagt der Herr, wenn ich aber durch den Finger Gottes die Dämonen austreibe, so ist also das Königreich Gottes zu euch hingekommen. Und das hat der Herr oft getan. Sie hätten alle erkennen können, in seiner Person ist das Königreich Gottes zu Israel gekommen. Aber was lesen wir? Johannes Evangelium Kapitel 1, wohl Vers 11. Er kam in sein Eigentum, und die Seinen nahmen ihn nicht an. Das ist die ganze Antwort, die der Herr den Pharisäern gibt. Vielleicht können wir auch etwas davon lernen, wenn solche Fragen an uns gestellt werden, dass wir nicht allen Leuten alles sagen. Man soll immer wissen, was man sagt, aber man muss nicht alles sagen, was man weiß. Oft ein feines, wichtiges Wort. Aber dann wendet sich der Herr zu seinen Jüngern. Und dann sehen wir, in welcher Ausführlichkeit der Herr seinen Jüngern auf die Frage, wann kommt das Reich Gottes, eine Antwort gibt. Wir wollen diese jetzt einmal kurz durchgehen. Es fängt in Vers 21 an. Nein, 22. Er sprach aber zu den Jüngern, es werden Tage kommen, da ihr begehren werdet, einen der Tage des Sohnes des Menschen zu sehen. Ihr werdet begehren. Und das kann man sich gut vorstellen. Die Jünger waren nun gut 3 Jahre mit dem Meister Tag für Tag zusammen. Haben sich in seiner Nähe wohlgefühlt. Haben diese Gotteskraft erlebt. Den Einbruch des Gottesreiches. Wenn sie im Boot waren und es gab diesen furchtbaren Sturm. Ach, wo man so ängstlich wurde. Ein Wort von ihrem Herrn und Stille war da. Ach, das brauchten wir alle. Auch für manche innere Unruhe, ein Wort des Herrn. Ihr werdet begehren, einen der Tage des Sohnes des Menschen zu sehen. Das haben wir auch manchen Gläubigen schon gehört, der sagte, es wäre doch schön, wenn der Herr da wäre. Wir könnten so wie die Jünger mit ihm spazieren gehen und könnten unsere Fragen dem Meister sagen. Aber er hat ja gesagt, ich sende euch den Geist der Wahrheit. Er wird euch in die ganze Wahrheit führen. Er wird euch das Kommende verkündigen, auch mit dem Reiche Gottes. Und er wird mich, den König, den Herrn der Herrlichkeit, in euch verklären. Der Sohn des Menschen. Ein wunderbares Wort. Kommt im Neuen Testament 88 Mal vor, im Alten Testament 2 Mal. Wir haben einige Male im Alten Testament des Menschen Sohn, besonders bei Hesekiel, aber der Sohn des Menschen nur 2 Mal. Einmal im Psalm 8 und einmal in Daniel 7. Und ganz wunderbar, wenn man die Stellen da liest, im Psalm 8, da ist die Rede von den Tieren. Alle Tiere sind ihm untergetan. Da hat manche schon gesagt, das ist ein bisschen wenig für den großen König. Dann liest man eben Daniel 7. Alle Völker sind ihm untergetan. Alle Menschen. Und da sieht man, er ist der Schöpfer des ganzen Universums. Das ganze All wird ihm untergeordnet. Ihm, dem Sohn des Menschen. Darum ist dieses Wort Sohn des Menschen kein Niedrigkeitsname. Das ist ein Herrlichkeitsname. Da kann man leicht merken, an der einen Stelle, könnte viele nennen, der Sohn des Menschen wird kommen wie? In großer Macht und großer Herrlichkeit. Es ist also ein Name von seiner Herrlichkeit. Er sagt seinen Jüngern ein zweites, ähnlich wie den Pharisäern, siehe hier oder siehe dort, wird man sagen. Aber er gibt ihnen noch einen wichtigen Rat, der Herr, nämlich den, geht nicht hin und folget auch nicht. An anderen Stellen redet der Herr von der Zeit der Versuchung, von der Versuchung, die über die Gläubigen kommen wird. Er redet von falschen Propheten, er redet von falschen Christussen und immer wieder werden die Leute angelockt. Geh hin. Und der Herr sagt, geh nicht hin. Wir haben ja alle letzten Jahren eine Zeit erlebt, Toronto ist ja allen bekannt. Mich hat es gewundert, von Frankfurter Flughafen Woche für Woche Flugzeuge mit Gläubigen nach Toronto. Ich habe nur geschmunzelt. Wer die Bibel kennt, der weiß, Epheser 1, Gott hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung. Wo? Inmitten der himmlischen, in Christo Jesu, nicht in Toronto. Wir merken, wie wichtig es ist, wenn man sich immer wieder von der Bibel informieren lässt und von der Bibel sagen lässt. Geht nicht hin. Wir haben da viel zu sagen über all die Propheten, die auftreten, auch die falschen Christusse. Dr. Thyssen, der sicherlich vielen bekannt ist, der sagte uns noch, in Amerika gibt es etwas über 100 Leute, die sich als Christus ausgeben. Und er sagte uns, seid vorsichtig, das schwappt alles zu euch rüber. Und die falschen Propheten sind ja schon da. Wie viele falsche Prophezeiungen hat es in den letzten Jahren gegeben? Ich greife nur eine heraus, das ist jahrelang immer wieder proklamiert worden von den sogenannten Propheten. Die Erweckung wird bald beginnen. Die Füße des Herrn stehen bereits auf der Erde. Ein Fuß steht in Berlin und ein Fuß steht in London. Sie wollten damit zum Ausdruck bringen, in Berlin und in London wird die Erweckung beginnen. Da soll nur mal nach Berlin fahren. Da siehst du nichts davon. Aber jahrelang hat man es propagiert. Der Herr sagt Ihnen eine dritte Antwort, die uns zur Ruhe führt, vor allen Dingen die Jünger aus Israel, die in anderer Weise den Herrn erwarten als wir. Denn gleich wie der Blitz blitzend leuchtet, also wird der Sohn des Menschen sein an seinem Tage. Wir achten auf dieses Wort wieder einmal, an seinem Tage. Wenn der Herr wiederkommen wird, dann wird es so sein wie ein Blitz. Das ist gar keine Frage, den hat jeder gesehen. Das ist gar keine Unsicherheit. Bei seinem ersten Kommen, da war die Unsicherheit. Ist das oder ist das nicht? Ist er ein Scharlatan oder ist er wirklich der Messias? Leider hat sich Israel entschieden für dieses furchtbare Wort, wir haben ein Gesetz und nach diesem muss er sterben. Haben nicht geachtet auf die Zeugnisse und auf die Taten unseres Herrn. Aber wenn er kommen wird, dann kommt er in großer Macht und in großer Herrlichkeit. Da gibt es so viele klare Zeugnisse der Bibel, dass man dann ganz klar erkennen wird, er ist da. Er gibt eine weitere Antwort, der Herr. Zuvor oder zuerst muss er vieles leiden und verworfen werden von diesem Geschlecht, von dieser Generation. Hört man das Wort von dem Geschlecht im griechischen Wörterbuch angesehen? Einmal ist es das Geschlecht, das jetzt gerade lebt. Sie schreiben aber weiter, es ist auch die Rede von einem Geschlecht, das einer ganz bestimmten Zeit leben wird. Und ich habe den Eindruck, dass es eine treffende Aussage ist, auch im Blick auf diesen Vers. Der Herr muss vieles leiden und verworfen werden von diesem Geschlecht. Das wurde ja schon im Daniel bei den 70 Jahrwochen mit angesagt, im Blick auf ihn. Sie werden den Messias ausrotten und er wird nichts haben. Und so wie es geweissagt worden ist damals durch Daniel, so ist es geschehen. Man hat ihn für nichts geachtet. Ja, noch mehr. Man hat ihn das Fluchholz gehängt. Und im Alten Testament heißt es, verflucht ist, wer am Holz hängt. Die schlimmste Todesart für einen Juden, ein Fluch. Aber es ist wunderbar, die Lösung, die wir bei Paulus haben, Galaterbrief. Er ist ein Fluch geworden für uns. Und nun kann er jeden Fluch in Segen verwandeln. Welch eine herrliche Botschaft für uns. Wie der Fluch auch sein mag unseres Lebens, er verwandelt es in einen wunderbaren Gottessegen, dass wir sagen dürfen, durch die Güte Gottes ist der größte Fluch der Menschheit, der Gottesmord auf Golgatha, von Gott zum größten Segen geworden. Er muss vieles leiden. Von dem Geschlecht, aber auch von dem letzten Geschlecht, das sein wird, bevor er wiederkommt. Wenn wir in unsere Zeit hineinsehen, liebe Geschwister, manchmal fragt man sich, kann es noch schlimmer werden? Was tut man unserem Herrn alles an, dass man schon so weit ist, dass das Wort Gottes in den Kirchen kaum noch etwas zählt? Ausnahmen bestätigen es. Was macht man alles? Ich will nur zwei Stellen oder zwei Kirchen aus Frankfurt kurz nennen, ohne lange darauf einzugehen. In der einen Kirche, in der Faschingszeit, da geht der Pfarrer mit der Narrenkappe auf den Pult. Du willst mich versorgen mit Wasser, herzlichen Dank. Aber ob es meinen Bronchien gut tut, weiß ich noch nicht. Das ist meine schwache Stelle. Danke.
Oder kann ich dir ein paar?
Also, in einer Kirche. Da predigt der Pfarrer in einer bestimmten Zeit mit der Narrenkappe. In einer anderen Kirche, eine feministische Pfarrerin, die hat es ihren feministischen Frauen erlaubt, die Kirche einmal zu gestalten, wie sie es haben möchten. Das haben sie getan, ganz gründlich. Ich will nur einen Punkt herausgreifen. Als erstes haben sie das Kreuz vom Altar weggenommen, mit der Begründung, das Kreuz ist kein Symbol des Friedens. Und haben anstelle des Kreuzes ein Bild mit einer nackten, gebärenden Frau hingestellt und haben gesagt, das ist das Symbol des Friedens. Und dann können Sie nur fortfahren, was Sie noch gemacht haben. So sieht es aus. Was tut man unserem Herrn an? Und wer vielleicht ein wenig in die Zeitung hineingeschaut hat, gerade in der Zeit um Karfreitag herum, was hat man sich in den Zeitungen alles erlaubt, den Gekreuzigten darzustellen? Manche Dinge sind so furchtbar, dass man es nicht wagt, öffentlich auszusprechen. Aber ich glaube, die letzte Zusammenfassung kommt noch. Es bahnt sich alles an. Die letzte Zusammenfassung wird die sein, wie wir es in Offenbarung 17 finden. Man wird dem Lamm Krieg erklären. Man wird Krieg gegen das Lamm führen. In solch einen Wahnwitz kommt die letzte Generation hinein. Er muss vieles leiden von diesem Geschlecht. Vielleicht am meisten von diesem letzten Geschlecht, in die Zeit, in die wir nun ja bald eintreten, vor in Zeit schon drin sind. Und nun kommt der Herr zu zwei wichtigen Aussagen. Die erste heißt, Vers 26 ist es, gleich wie es in den Tagen Noah geschah, in den Tagen, also wird es auch sein, in den Tagen des Menschensohnes. Wir müssen also einmal fragen, was war in den Tagen Noahs? Ein längerer Zeitraum. Wie lange der Zeitraum war, wissen wir nicht. Darum können wir auch für unsere jetzige Zeit keinen Zeitraum festlegen. Aber dem Noah wurde gesagt, dass Gott die Gottlosigkeit strafen muss. Dieses Geschlecht wird untergehen. Noah fand Gnade in den Augen Gottes, denn Noah wandelte mit Gott. Und da gab ihm Gott den Auftrag, er sollte eine Arche bauen, zur Rettung seines Hauses und auch zur Rettung des Viehs. Nun sage ich immer ganz gern, wie groß diese Arche gewesen ist. Ich tue das aus folgendem Grunde. Man sieht manchmal so schöne Zeichnungen, da sieht man ein großes Meer und so eine kleine Nussschale und dann guckt so eine Giraffe oben raus oder ein Elefant mit seinem Rüssel und man macht irgendwie damit die Arche Noah lächerlich. Deswegen ist es gut, in der Bibel sich einmal anzusehen, wie groß war nun eigentlich die Arche Noah. Die Bibel sagt, sie war 300 Ellen lang. Das sind circa 150 Meter. Sucht euch mal ein Gebäude, das 150 Meter lang ist, um eine Vorstellung zu kriegen, wie groß diese Arche gewesen ist. Sie war 50 Ellen breit, also 25 Meter, eine beachtliche Breite. Und sie war 30 Ellen hoch, also 15 Meter hoch. Ich staune nur, wie der Noah das fertiggebracht hat, mit seinen ganzen Arbeitern, die er angestellt hat, eine solche Arche zu bauen. Man müsste immer Gedanken machen, wie viel Holz er dafür gebraucht hat und welche Pläne er brauchte, damit die Statik richtig ist. Man kann nur staunen, was die damals fertiggebracht haben, ein solches Riesenschiff zu bauen. Aber es ist ihnen gelungen. Unser Text sagt uns hier, was in den Tagen Noahs war. Und wenn man das so oberflächlich liest, da sagt man, ja, das ist doch alles harmlos. Deswegen kann es doch kein Gericht geben. Es werden vier Dinge genannt. Das erste heißt Essen, das zweite Trinken, dann kommt das dritte Heiraten und dann kommt das vierte, sie wurden verheiratet. Ja, ist das so schlimm? Ich glaube, einmal, Essen und Trinken sind Notwendigkeiten zur Erhaltung des Lebens. Aber es gibt eine Übersteigerung. Und die wird damals gewesen sein. Das andere, heiraten, ist notwendig zur Erhaltung des ganzen Menschengeschlechtes. Vielleicht kann das andere aber stutzig machen. Sie wurden verheiratet. Ich glaube, es ist legitim, dass man bei solcher Stelle in die ganze Bibel hineinsieht und eben auch einmal 1. Mose 6 nachliest. Da ist von Söhnen Gottes die Rede, die zu den Töchtern der Menschen eingegangen sind, die sich erwählten, welche sie wollten. Es gibt Auslegungen, ich halte sie nicht für genau gegründet, die sagen, ja, das war halt damals so, wie es auch heute noch ist. Da haben Ungläubige Gläubige geheiratet, Gläubige haben Ungläubige geheiratet. Na, für mich ist diese Antwort nie befriedigend. Es wurden damals die Riesen geboren. Es kommt ja heute immer wieder vor, dass ein Gläubiger einen Ungläubigen heiratet oder umgekehrt. Ich habe es noch nie gehört, dass dann Riesen geboren worden sind. Und dann ist die Rede von Söhnen Gottes. Wenn man das Alte Testament durchgeht, Da werden im Alten Testament Menschen nie Söhne Gottes genannt. Das ist ein Begriff im Alten Testament für die Geister der Welt. Wenn man in das Judas-Büchlein hineinsieht, Bruder Jugel sagt es heute Mittag schon, dann lesen wir, sie haben ihre Behausung verlassen und sind einem anderen Fleische nachgegangen. Und da wurden die Riesen geboren. Und das ist nicht die Menschheit, die Gott geschaffen hat. Darum kam diese Schwere und dieses ernste Gericht. Aber nicht plötzlich. Wir haben gelesen, in den Tagen Noahs, vor allen Menschen sichtbar, da baut einer ein Schiff. Und da hat die Botschaft, ich baue dieses Schiff auf einem trockenen Lande, wo kein Wasser ist. Aber es kommt ein gewaltiges Wasser. Und dieses Wasser, seine Gerichtsflut, wird alle umbringen. Der Herr spricht auch in der Endzeitrede Matthäus 24 davon. Und da sagt der Herr so treffend, und sie merkten es nicht. Mit anderen Worten, sie haben es unbeachtet gelassen. Und ich glaube, liebe Geschwister, wir können das auf unsere Zeit übertragen. Man merkt es nicht. Man lässt es unbeachtet. Vielleicht habt ihr es auch in der Zeitung gelesen, kam in einigen Blättern, dass das Jahr 1998 das Jahr war mit den größten Katastrophen. 1996 war das andere Jahr, aber 98 waren doppelt so viele Katastrophen wie 96. Eine ungeheure Zusammenballung. Aber bei uns war ja nichts. Man beachtet es nicht. Ich habe den Eindruck, Gott hat angefangen mit seinen Gerichten. Also der tiefere Grund, warum dieses Gericht damals kam in den Tagen Noahs, 1. Mose 6, in Verbindung mit Judas, Vers 6. Und man kann sich das deutlich vorstellen, die Dinge sind nicht plötzlich geschehen. Da gibt es immer eine Anbahnung und dann geschieht es. Die Anbahnung war die, man hat einen Kontakt gesucht mit der anderen Welt. Und wenn man die sucht, bekommt man sie auch. Das ist das ernste Gericht Gottes. Wenn man nicht ihn sucht, sondern man anderes sucht. Das, was Gott letzten Endes verboten hat. Und wenn man dann eintritt in diesen Bereich, den wir Spiritismus, Okkultismus nennen, dann wird der Weg angebahnt zu dem, was sich dann in dieser Zeit, 1. Mose 6, zugetragen hat. Wie es war in den Tagen Noahs, so wird es sein in den Tagen des Menschensohnes. Die Eltern unter uns werden es wissen, zumindest in unserer Jugendzeit war kaum etwas Greifbares, Nahes von Spiritismus und Okkultismus. Heute sind die Dinge so nahe. Ich bange oft auch um unsere Jugend, über allem, was sich auch in der Schule anbahnt. Vielleicht darf ich eins mal vorlesen. Ich war irgendwo in einer Familie, der Sohn, Oberklasse, Englisch. Er zeigte mir sein Arbeitsbuch, Englisch, war irgendeine Sache über Sputniks. Und da war der Arbeitsauftrag folgendermaßen. Hast du schon einmal Geistergeschichten gelesen? Hast du schon einmal von Häusern oder Schlössern gehört, in denen es spuckt? Sage, schreibe auf, was du darüber weißt. Glaubst du, dass es möglich sei, mit Toten in Kontakt zu kommen? Wie versuchen Leute, dies zu tun? Arbeitsauftrag in einer Schule. Ich könnte noch viel mehr in diese Richtung hinzufügen, aber ihr werdet das alle selbst wissen. Das Erstaunliche ist, dass dieser Einbruch etwa mit dem Jahre 1967 zusammenhängt. Befreiung von Jerusalem. Die Bibel sagt, seht an den Feigenbaum und alle Bäume. Feigenbaum Israel, alle Bäume, alle Nationen. Es sind immer wieder tiefe Beziehungen, wenn in Israel etwas geschieht, dass auch unter den Heidenvölkern einiges geschieht. So geschah es eben auch in diesen Tagen. Man kann es nachlesen. In diesem Jahre wurde in Amerika die erste Satanskirche gegründet. Ich habe gelesen, und man möchte es kaum für möglich halten, in dem frommen Württemberg in Stuttgart allein soll es 10 oder 12 Satanskirchen geben. Soweit sind wir fortgeschritten in diesen Dingen. Bis zu dem Tage, da Noah in die Arche ging. Es gibt die Tage, da kann sich alles entfalten. Und die meisten sehen es nicht. Aber dann kommt der Tag. Der Tag des Gerichtes. Und wir sehen erst Rettung und dann das Gericht. Eine ganze Familie wurde gerettet. Ich glaube, in der Symbolsprache können wir sagen, hier ist eine Familie Gottes zu denken. Die Familie Gottes, die wird erst in ganzer Weise ganz gerettet werden. Da wird er, unser Herr, das Haupt, auch nicht eines seiner Kinder, seiner Glieder vergessen. Dann sagt der Herr das Nächste. Gleich wie es geschah in den Tagen Lots. Und so wie es in den Tagen Lots war, so wird es eben dann auch sein in den Tagen des Menschensohnes. Das sagt die Bibel. Da werden erst einmal 6 Stück genannt. Das erste, sie aßen, sie tranken. Genau wie bei Noah. Dass es auch in übertriebener Weise war, geht aus vielen anderen Stellen hervor. Heiraten wird nicht mehr erwähnt. Aber als nächstes kaufen und verkaufen. Das muss also in den Tagen Lots, muss das also gang und gäbe gewesen sein, kaufen und verkaufen. Wenn wir eine Stelle lesen, dann merken wir, da war Wohlstand. Und ich weiß, ja, ich glaube, es kann gar nicht anders sein, so eine Zeit wie unsere hat es noch nie gegeben, kaufen und verkaufen. Wirtschaftswachstum, jedes Jahr mehr. Wo soll es hinführen? Kaufen und verkaufen. Und dann kommt das Nächste, pflanzen und bauen. Was wird gebaut? Vor circa 50 Jahren hat Bruder Heinrich Langenberg schon geschrieben, das Bauen unserer Zeit ist ein sicheres Zeichen der Endzeit. Und es hat nicht abgenommen, es hat zugenommen. Was ist gebaut worden? Aber pflanzen und bauen, ich weiß nicht, ob es auch beobachtet hat, wenn ich so durch die Gegend fahre. Ich habe so manche Gärtnerei gesehen, die so Baumpflanzungen hatten. In welcher Weise das in den letzten Jahren zugenommen hat, ist unwahrscheinlich. Wo wir wohnen, gegenüber ist eine neue Siedlung entstanden. Interessant zu sehen, sind wir spazieren gegangen, meine Frau und ich, wenn wir da waren, und haben gesehen, bevor die Leute eingezogen sind, das Haus war gerade fertig, da war der Garten schon gerichtet. Der Rasen war da, die Sträuche waren da, die Bäume waren da. So wie es hier steht. Bauen und pflanzen. Wir spüren, wie es war in den Tagen Lots, so wird es in den Tagen des Sohnes des Menschen sein. Ich sagte schon, es war eine Zeit des Wohlstandes. Wir kennen ja alle die Geschichte, als Abraham und Lot sich trennten. Der Onkel dem Neffen sagte, du hast Freiheit, wo willst du hingehen? Willst du zur Rechten, gehe ich zur Linken. Willst du zur Linken, gehe ich zur Rechten. Was hat Lot gemacht? Er hat nicht auf den Herrn geschaut. Welches ist der richtige Platz für mich? Er sah die Jordanebene bewässert. Das war wie der Garten Eden. Da war es für ihn klar. Da gehe ich hin. Und wenn man zwei Verse weiterliest, 1. Mose 13, Vers 13 steht es, es waren aber sehr große und sehr böse Sünder. Den Wohlstand hat er gesehen, aber das Ausmaß der Sünde hat er sich nicht angesehen. Und dann sagt er uns Petrus, dass seine gerechte Seele unter den Sünden von Sodom gelitten hat. Hätte sich sparen können. Hätte sich von Gott den Weg weisen lassen, wo sein Platz sein soll. Aber nicht nur allein diese sechs Stücke, die genannt werden, waren ja der Grund, dass Gott dieses furchtbare Gericht über Sodom und Gomorra ergehen ließ. Man kann ja alles nachlesen in der Bibel, 1. Mose 18, noch weitere Verse 19, 5 bis 8. Homosexualität, Gang und Gäbe in dieser Gegend. Ein anderes, wir kennen das Wort Sodomie, kommt von Sodom, Umgang mit Tieren, war damals Gang und Gäbe. Das ist der Ernst unserer Zeit. Wie es war in den Tagen Lots, wird es sein in den Tagen des Menschensohnes. Es geht wieder zurück auf die Zeit 67 bis 69. Wir hatten ja als christliches Abendland Gesetze, die von der Bibel bestimmt waren. Gerade in diesen Punkten. Das wurde eben vom Gericht, von den Gesetzen geahndet. 69 wurde es dann festgelegt, nicht mehr strafbar, straffrei. Ja, noch anders, wenn man heute etwas öffentlich dagegen sagt, aufgrund des Wortes Gottes, kann man damit rechnen, dass man bestraft wird. Vielleicht noch zwei Stellen. Eine steht Jesaja 3, Vers 9. Sie sprechen offen über ihre Sünde wie in Sodom und Gomorra. So muss es also auch in den Tagen beim Propheten Jesaja gewesen sein. So ist es auch in unseren Tagen. Die Älteren werden es noch wissen, in ihrer Jugendzeit mag es auch gewesen sein, aber nie öffentlich, hinter der Hand. Heute rühmt man sich mit den schlimmsten Dingen. Die Not ist es, nicht nur unter dem Volk, auch unter den Führern des Volkes. Ich will gar nichts erwähnen, jeder weiß es selbst. Sie reden offen von ihrer Sünde wie in Sodom und Gomorra. Und dass es da eine Zeit des Wohlstandes war, im Propheten Hesekiel Kapitel 16, Vers 49 heißt es, siehe, dies war die Missetat Sodoms, deiner Schwester, Hoffart. Übersteigerter Stolz, übersteigerter Hochmut. Fülle von Brot, kaufen und verkaufen, es war alles da in Fülle. Kein Mangel. Sorglose Ruhe, wie in unseren Tagen. Und so weiter. Wir sehen, die Bibel zeigt ein deutliches Bild, wie es war in den Tagen Lots. So wird es sein in den Tagen des Menschensohnes. Da war also Anarchie, Auflösung von Sitte, Auflösung von Ordnung. Früher gab es das kaum, ohne Trauschein zusammenzuleben. Als es aufkam, da haben wir noch das Wort gehabt, das ist doch unmoralisch. Plötzlich hat man ein neues Wort gehabt, ganz einfach, unsere neue Moral. So einfach ist das. Man braucht ein neues Wort und alles ist richtig. Man hat ein anderes Wort neu geschaffen. Wir haben jetzt ein neues Rechtsbewusstsein. Da fragt man sich, was ist nun wirklich Recht? Wenn man immer wieder zu jeder Zeit ein neues Rechtsbewusstsein hat, da hat man keinen Grund. Und so könnte man fortfahren. Aber nun kommt das Gleiche wieder wie bei Noah. An dem Tage aber, der Lot von Sodom ausging. Wir kennen ja diese spannungsreiche Geschichte, wie diese beiden Engel dort waren, was die beiden Engel dort erlebt haben. Und wie schwierig es für sie war, die ganze Familie zu retten. Die Schwiegersöhne, als der liebe Lot hinkam, wir müssen die Stadt verlassen, sie wird bald untergehen, es wird Feuer vom Himmel regnen. Hier haben sie gedacht. Guck das draußen an, herrliches Wetter, da kann nichts passieren. Ja, die Engel mussten eingreifen. Den Lot und seine Frau und die beiden Töchter, jede eins an der Hand. So haben sie herausgerettet aus dem Ort, der nun bald untergegangen ist, durch Feuer und Schwefel. Und wir kennen ja alle die Geschichte von der Frau Lot, nicht? Wird gleich nochmal erwähnt. Wieder Erstrettung, aber nur eine teilweise Rettung und dann Gericht. Wir denken an Israel. Die Gerichte kommen. Die Bibel redet davon. Aber es wird eine teilweise Rettung geben. Gott hat für die letzte Drangsalzeit für viel aus seinem Volke eine Stätte bereitet, wo er sie versorgen wird, diese letzten 3,5 Jahre. Es wird eine teilweise Rettung geben in dieser Zeit des Gerichtes. Kurz noch ein paar Gedanken zu den letzten Versen. An jenem Tage, wer auf dem Dache sein wird und sein Gerät im Hause hat, der steige nicht hinab, um es zu holen. Und wer auf dem Felde ist, wende sich gleicherweise nicht zurück. Also höchste Dringlichkeitsstufe. Kehr nicht mehr zurück, um deine Goldklumpen zu holen. Kehr nicht mehr zurück, um deinen Schmuck zu holen. Kehr nicht mehr zurück, um deine Aktien zu holen. Ist alles umsonst. Höchste Gefahr, wenn diese letzte Zeit kommen wird. Und dann haben wir den Hinweis, gedenket an Lots Weib. Man kann sich ja verstehen, die Frau Lot. Es war ja so schön. Die herrliche Villa, alle Kinder gut versorgt. Und das plötzlich verlassen, nichts mitnehmen, alles zurücklassen. Und dann schaute sie sich doch nochmal zurück. Und sie wurde zur Salzsäule. Welch ein Gericht. Gedenket an Lots Weib. Habt das vor Augen. Und der Herr fasst das in einem ganz ernsten Wort zusammen, Vers 33. Wer irgend sein Leben zu retten sucht, wird es verlieren. Und wer irgendes verliert, wird es erhalten. In anderen Stellen zusammengesetzt, wer sein Leben verliert, um meinetwillen und um des Evangeliums willen. Wer sich von mir bestimmen lässt, sagt der Herr, wer sich durch mein Wort, durch das Evangelium bestimmen lässt, der wird seine Seele, so heißt es wörtlich, nicht verlieren. Also wenn wir den Vers jetzt ganz wörtlich nehmen, wer irgend seine Seele zu retten sucht, für sich selbst, verliert sie. Wer aber irgend jetzt seine Seele verliert, die Übersetzungen sagen, wird sie erhalten, wörtlich heißt es, der wird sie ins Leben zeugen. Es ist immer diese Frage, was wird um unsere Seele einmal werden? Was wird mit unserer Seele? Ich nenne mir gern das Wort von Paulus. Euer Geist ganz, samt Seele und Leib, tadellos am Tage unseres Herrn Jesu Christi. Als wir gläubig wurden, da wurde unser Geist gerettet. 1. Petrus 1, Vers 9. Als Endziel unseres Glaubenslebens sollen wir haben die Errettung der Seele. Das heißt, wer im Evangelium lebt, wer auf den Herrn hört, wie es hier steht, der wird auch seine Seele ins Gottesleben hineinzeugen. Vers 34, um es kurz abzuschließen. Ich sage euch, in jener Nacht werden zwei auf dem Bett sein. Einer wird angenommen, der andere wird gelassen werden. Man hatte das meistens ausgeschmückt für die Entrückung, aber das ist nicht zutreffend. Der Gedanke war damals noch nicht reif, liegt auch nicht in dem ganzen Gesichtspunkt drin. Einer wird vom Gericht mitgenommen werden, ein anderer wird vom Gericht verschont sein. Wir sehen immer wieder die Güte Gottes, die Treue Gottes und auch die Gerechtigkeit unseres Gottes, bei allem Ernst seiner Gerichte. Der letzte Vers nur kurz. Sie antworteten die Jünger und sagen zu ihm, wo Herr? Am Anfang stand die Frage, wann kommt das Reich Gottes? Nun hat der Herr ihnen ausgemalt, wie es war in den Tagen Noahs, wie es war in den Tagen Lots, so wird es in den Tagen des Menschensohnes sein. Dann kam der Tag Lots, der Tag Noahs, so wird kommen der Tag des Menschensohnes. Und sie spüren den Ernst dieser Zeit, die Jünger. Und ganz erschüttert fragen sie, wo Herr? Sicherlich haben sie den Gedanken gehabt, lieber Herr, doch nicht bei uns. Wir sind doch dein auserwähltes Volk, bei uns darf es doch nicht sein, wo Herr? Welche Antwort gibt der Herr? Er sprach zu ihnen, wo der Leichnam ist, da werden auch die Adler versammelt werden. Wo der Leichnam ist, eigentlich heißt es, wo der Körper ist. Das ist noch nicht der Gestorbene. Aber sicherlich haben die Übersetzer den Gedanken schon erfasst, wo ein solcher Körper ist, der ist von solcher Sünde schon überhäuft, dass es fast ein Leichnam ist. Aber es ist noch der Körper. Wo der Körper ist, der Gedanke ist, überall da, wo die Gerichtsreife ist, wo man reif geworden ist durch seinen Körper, durch sein Tun, sein Verhalten, da kommt das Gericht. Und da wird auch der Adler sein. Und der Adler ist ein Bild für den Gerichtsvollzug. Gott redet nicht nur vom Gericht, Gott vollzieht das Gericht. Aber es ist schön, liebe Geschwister, wenn wir deutlich und klar von den Gerichten Gottes reden, dass wir doch das eine wissen dürfen, Gerichte Gottes sind letzten Endes aus seiner Liebe geboren und dienen alle zur Zurechtbringung. Was sich durch die Gnade Gottes nicht zurechtbringen lässt, das wird Gott eben auf dem Wege der Gerichte zurechtbringen. Damit möchte ich schließen. Wann kommt das Reich Gottes? Ich habe den Eindruck, dass der Herr uns eine deutliche Antwort gegeben hat. Wer Augen hat zu sehen, der sieht auch, dass wir in dieser Zeit drin leben. Heute Mittag klang es auch durch, dass es bald sein wird. Ich glaube, alle Leute, die die Zeit recht sehen, stehen unter diesem Eindruck, bald kommt der Herr. Und darum will ich morgen Abend etwas sagen über die Dienste, die Gott seiner Gemeinde gibt, weil das Erste, was Gott zum vollen Ziel bringen wird in seiner Heilsgeschichte, das ist die Gemeinde. Und darum brauchen wir wirklich klare, deutliche Hinweise, wie Gott seine Gemeinde zu seinen wunderbaren, hohen Zielen führen wird.